SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Meister der Science Fiction, Stanisław Lem zum 100. Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. Wir brauchen keine anderen Welten, wir brauchen Spiegel, hat er einmal geschrieben, und vielleicht wurde er auch genau deshalb einer der ungewöhnlichsten Autoren, den die Science Fiction je hervorgebracht hat. Stanisław Lem, 1921 im polnischen Lemberg geboren, im Widerstand gegen die Nazis aktiv, war keiner, der Abenteuergeschichten geschrieben hat, fantastische Reisen in die Fernen des Alls, sondern Zukunftsszenarien, die sich aus den drängenden Fragen seiner Zeit ergaben. Bücher wie der Futurologische Kongress, die Sterntagebücher und vor allem das mehrfach verfilmte Solaris machten ihn weltberühmt. Am 12. September wäre Lem 100 Jahre alt geworden, Grund genug für eine Erkundungstour durch seinen Kosmos. Was macht sein Werk so besonders und passt seine Zukunft noch zu unserer Gegenwart? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Mit dabei ist der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Philipp Theisson von der Universität Zürich, Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, sowie der SWR-Kulturredakteur Alexander Wasner. Herr Wasner, Sie sind im Lemschen Kosmos zu Hause, kann man sagen. Sie haben einen Großteil seiner Prosa gelesen. Können Sie sich noch an Ihre ersten Begegnungen mit Stanisław Lem erinnern? Und ja, woran hat sich Ihre Leidenschaft entzündet?
Also einen Großteil des Werks gelesen kann ich nicht sagen, weil es ist einfach so unfassbar viel. Und als ich jetzt am Wochenende mal da gesessen habe und mir angeguckt habe, was mein Meter Lem noch vervollständigen könnte, habe ich gedacht, oh Gott, ich habe ja wirklich nicht alles, längst nicht alles gelesen.
Ein großer Berg.
Ein großer Berg ist es. Ja, was mich zu Lem gebracht hat, war eigentlich, glaube ich, ein Buch, das bei meinen Eltern im Bücherregal stand, die Robotermärchen. Und das habe ich jahrelang umkreist, bin aber immer bei Grimms Märchen hängen geblieben. Und irgendwann habe ich diese Robotermärchen genommen und dachte, ja, das ist ja viel besser. Das ist ja die ganze technische Geschichte, die Sprachspiele, die da drin vorkommen und so weiter. Und ab dem Augenblick hatte mich Lem. Und dann fing ich an, also ich kann jetzt sagen, die Bücher, die bei mir sind, sind fast alles Erstausgaben. Also von 79 bis 85 scheine ich nichts anderes gelesen zu haben als Lem.
Okay, und Sie haben mir erzählt im Vorfeld, dass Sie in letzter Zeit wieder öfter zu Lem gegriffen haben. Wie kam denn das?
Ja, es ist, ich glaube, das liegt im Wesentlichen an einem Buch, das heißt Memoiren, gefunden in der Badewanne. Es ist eine Verwaltungsgeschichte, ein Verwaltungsalbtraum. Die Menschheit hat zu viele Daten angesammelt und auf einmal vernichten die sich selbstständig in einer Papyrolyse. Und auf einmal gibt's kein Papier mehr und die Menschheit ist zurückgeworfen in die Steinzeit. Und dann findet irgendjemand in irgendeiner Badewanne im Pentagon, merkwürdigerweise findet er ein Manuskript, und in diesem Manuskript wird geschrieben, wie die verwaltete Welt funktioniert hat und sich selbst ad absurdum geführt hat. Und das war so ein Buch, das mich damals elektrisiert hat und von dem ich heute auch denke, wie merkwürdig, dass er in den 60er Jahren da die Datenflut von heute vorweggenommen hat und auch schon genau wusste, wohin das alles läuft.
Mhm. Herr Theisson, Lem ist 2006 gestorben. Da war er 85 Jahre alt und seine größten Erfolge hatte er eigentlich in den 60er und 70er Jahren mit Solaris oder Futurologischem Kongress. Wie sehen Sie das? Lohnt es sich heute noch, diese Bücher zu lesen, und warum? Wir haben gerade so einen Hinweis bekommen, aber was denken Sie?
Also es lohnt sich immer, Lem zu lesen, weil das ein Autor ist, der eine Sache macht, die viele andere Autoren nicht nur im Genre, sondern überhaupt nicht machen. Der kann nämlich tatsächlich erzählen und dabei gleichzeitig über dieses Erzählen reflektieren. Also das heißt, das, was wir so das Fantastische nennen, ja, das findet bei Lem statt in einer Rückwendung des Fantasierens auf sich selbst. Man denkt immer drüber nach, ist das, was ich jetzt als real wahrnehme, und das, was ich eben als das Irreale, Surreale wahrnehme, ist das tatsächlich getrennt? Und jeder Versuch, diese Unterscheidung herzustellen, führt dazu, dass ich eigentlich immer noch weniger weiß und dass ich eigentlich noch mehr ins Fantasieren komme. Und wenn man zum Beispiel jetzt, Sie haben es vorhin angesprochen, den Futurologischen Kongress nimmt, also wenn man zum Beispiel so einen Text nimmt, dann wird klar, dass das, was wir als für fantastisch halten, das Betreten eines neuen Raumes, der andere Gesetzmäßigkeiten hat und von dort in noch einen neuen Raum gehen, eine andere Zukunft, in dem ein Raum, in dem es dann so Sachen gibt wie Klimbiszite, wo man über Klima abstimmt oder wo man Enzyklopädien trinken kann, wo man eine Ganzkörpertransplantation machen kann, solche Welten, dass das alles denkbare Welten sind. Und wenn wir in diese Welten hineingehen und uns mit den Details befassen, so wie das Lemsche Erzählen das macht, umso unsicherer wird uns unsere Normalität, weil wir natürlich dann merken, dass diesen Sinn, den wir in diese Welt hineinlegen, dass das ein ganz entschieden von menschlichen Bedürfnissen und Fragen bestimmter Sinn ist, der sofort verschwindet, wenn wir aus so einer humanen Ontologie rausgehen und uns anderen Welten widmen.
Also in diesem Sinne, wir brauchen Spiegel, wie es mal in Solaris geschrieben hat.
Ja, also das Problem ist, das ist ja eine Kritik, ne? Wir brauchen Spiegel. Das ist ja nicht, wir müssen das haben, sondern wir glauben immer, wir nehmen die anderen wahr, nicht? Und wir wollen eigentlich andere Welten entdecken und anderen Intelligenzen, außerirdischen, künstlichen Intelligenzen begegnen. Also wie er dann in Solaris auch sagt, wir glauben, wir sind die Ritter vom heiligen Kontakt. Aber tatsächlich ist, was wir suchen, Spiegel. Wir sehen uns immer nur selber. Wir wollen nur selbstbestätigt werden. Wir wollen das andere gar nicht. Aber wir sind dem anderen ausgeliefert darin.
Petra Gehring, als Philosophin wägen Sie Argumente ab, versuchen möglichst nüchtern und sachlich auf Dinge zu blicken. Warum interessieren Sie sich für die Fantasien oder die Fantastik oder vielleicht auch für die Hirngespinste eines Science-Fiction-Autors wie Stanislaw Lem?
Also zunächst mal sind auch Philosophen und Philosophinnen lebhaft am Imaginären interessiert. Aber ich glaube, ich würde auch ähnlich wie Herr Theisen sagen, das Spannende an Lem ist, dass er eben nicht nur fabuliert und nicht nur Fantastisches imaginiert, ausmalt etc., sondern dass es um eine Arbeit an der Denkbarkeit geht. Die Sachen sind deswegen so vertrackt, so eindrucksvoll, weil wir gefesselt werden, gefangen werden bei unserem Denken auch, bei dem Versuch zu denken, bei dem Versuch, Fremdes zu denken, aus diesen Spiegeln vielleicht rauszukommen, tatsächlich zu begreifen, wie etwas ganz anderes, mit dem wir konfrontiert sind, ticken könnte und wie dann auf der anderen Seite ja unsere ganzen Möglichkeiten auch immer wieder verblüfft werden, überrumpelt werden und sich in sich selbst verwickeln. Also dieses extrem zugespitzte Arbeiten und Spielen mit unserem Denkvermögen mischt sich mit einer enorm poetisch interessierten Form des Erzählens.
Also dieses Interesse, sagen wir jetzt mal, auch an der Gegenwart und an Fragen aus der Zeit jeweils, dieses Thema, wir brauchen Spiegel, das findet sich doch Alexander Wasner sicherlich auch bei vielen anderen Science-Fiction-Autoren, auch sicher aus dieser Zeit. Was macht denn Stanislaw Lem denn so anders?
Das, was mich, glaube ich, an Lem immer so fasziniert hat, ist die Tatsache, dass er ja nicht nur irgendwie einfach nur Technik vorhergesehen hat oder bestimmte Zukunftsentwicklungen. Also es gibt ja Geschichten von ihm, dass die Menschheit anfängt, sich selbst umzubauen und das, was wir heute erleben, diese Selbstoptimierung des menschlichen Körpers. Ich gehe in Fitnessstudios, ich lasse mir Tattoos stechen, ich lasse mir Botox in die Stirn jagen. Das hat er ja schon ins Absurde gesteigert. Dann haben die Menschen irgendwie ihren Körper komplett umgebaut, haben sich siebte, achte, neunte Beine anpflanzen lassen und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, die ins Fantastische gehen, ins Groteske gehen. Es gibt Sachen, die einfach ins Technische gehen. Er hat auch viel über Ökokatastrophen geschrieben. Dieser ganze Katastrophengeschichte ist ja sehr stark bei ihm. Aber was er tatsächlich macht, was mir gut gefällt und was mich, glaube ich, da auch immer so dran gehalten hat, ist auch wirklich, dass er nicht nur die Technik gedacht hat, sondern auch die Arten des Erzählens. Es gibt von ihm erfundene Vorworte, es gibt erfundene Besprechungen, es gibt immer wieder diese Geschichten, dass er etwas, dass er das Erzählen selbst in diesem Augenblick mitdenkt, dass er auf die Art und Weise auch unser Denken mitdenkt. Und wenn man dann in dieses ganz Fremde reingeht, so wie Solaris zum Beispiel, dass auf einmal ein Planet es ist, der uns Botschaften sendet, die wir nicht entziffern können und so, wo man auf einmal merkt, die Welt könnte ja auch ganz anders sein und wir sind nur eine von unendlichen Ausformungen und es muss alles gar nicht so sein, wie wir es denken. In dem Augenblick findet eine Befreiung statt und diese Befreiung ist es, glaube ich, die mich da elektrisiert hat und wirklich jahrelang gefangen gehalten hat.
Ja, es gibt tatsächlich gleicher Jahrgang, also zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr hatten wir 100 Jahre Dürrenmatt hier. Dort haben wir ja durchaus ähnliche Einsichten. was zum Beispiel den Zufall betrifft, der bei Lem ganz wichtig ist. Ich glaube, Frau Gehring wird da viel dazu sagen können, welche Bedeutung der Zufall hat und dass natürlich der Zufall dasjenige ist, das das menschliche Erkennen durcheinander bringt oder scheitern lässt, nicht, oder vor Unvermögen stellt. Das Besondere bei Lem ist, denke ich, das, was er macht, was andere nicht machen. Er geht in dieses Nichtverstehen des anderen so, so tief hinein. Also er lässt uns mit dem Wunsch, das, was uns fremd, was uns unlogisch erscheint, immer weitergehen in diese Welten und weitere Logiken entfalten und neue Wesen konstruieren. Er lässt uns immer im Glauben, wir arbeiten eben, um jetzt auf die Kybernetik zu sprechen zu kommen, die für ihn wichtig ist, Wiener und diese Leute, dass er uns ganz lange im Glauben lässt, wir arbeiten mit einer Blackbox und wir können die Gesetzmäßigkeiten nach und nach feststellen und er geht ganz tief dort rein und am Ende kommt trotzdem raus, das sind alles im Grunde Gesetzmäßigkeiten, die von uns kommen und wir verstehen es am Ende weiterhin nicht, ja, weil wir nämlich selbst im Grunde in diesem kybernetischen Kreislauf gefangen sind und uns mitverändern. Das ist das Tolle eigentlich, dass er eben nicht einfach sagt, ja, es funktioniert nicht, es bringt nichts. Er ist zum Beispiel ein großer Skeptiker, was Astronautik betrifft, wie Hans Blumenberg auch. Aber anstatt zu sagen, naja, wir wissen, wir kommen dann wieder nur bei uns raus, ist Lem derjenige, der sagt, ja, das kann sein, aber wir gucken doch mal, wie weit wir gehen können in dem, was wir nicht verstehen. Und das zelebrieren diese Werke natürlich von vorne bis hinten.
Und das auch so früh. Das fand ich das Tolle, dass das alles schon auch in den 60er Jahren gedacht ist. Natürlich mit einer ganz anderen Begrifflichkeit, dass Virtual Reality, die wir heute kennen, damals dann Phantomatik genannt wird oder so. Das heißt also, er hat da ganz viele Sachen einfach auch schon sehr früh gedacht.
Also ich wundere mich immer ein bisschen über diese stereotype Begeisterung. Oh, da hat er schon vor so und so vielen Jahren das und das und das erzählt und jetzt ist es doch heute tatsächlich auch ein Stück weit so. Ja. Erstens glaube ich, dass die Sujets selber es ja letztlich nicht sind, sondern tatsächlich diese raffinierte Form einfach einer noch konsequenteren Entfaltung von solchen vertrackten, mit der Wirklichkeit und ihren Grenzen spielenden Erzählungen, als das bei anderen Autoren der Fall ist. Also die innere Konsequenz scheint mir auch das Besondere bei Lem zu sein. Er macht nie den Fehler, irgendwie abzugleiten, sei das ins Religiöse, sei das ins Psychologisierende, sei das in doch irgendeine platte Art der Fantastik. Wenn es nicht komisch und grell gemeint ist, dann parodiert er das aber auch gleichzeitig wieder. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es ihm mit Sicherheit nie darauf ankam, derjenige gewesen zu sein, der dann schon mal prophezeit hat, was 30 Jahre später tatsächlich Realität wurde. Sondern im Grunde ist es ja umgekehrt. Das, was wir jetzt heute als neu empfinden, war damals in gewisser Weise schon sozusagen am Ende der Straße erkennbar. Man konnte es schon denken. Und das wirft vielleicht auf die Frage des vermeintlich Neuen heute und der spektakulären Veränderungen auch nochmal ein spannendes Licht. Wenn es so ist, dass in den 70er Jahren so viel eigentlich entworfen war und auch erzählbar war von dem, was wir heute als irgendwie superklasse und neu empfinden, dann sollten wir uns mal fragen, auf welchem Gleis wir uns bewegen. So rum könnte man es doch auch drehen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ihn anders macht im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Autoren. Dann kamen unterschiedliche Themen, sozusagen diese Breite seiner Themen und auch seiner Erzählformen. Wir hatten auch dieses Thema, dass er ins Nichtverstehen so tief eindringt, das haben Sie gesagt, Herr Tyson, also sich so mit Dingen auseinandersetzt, die für uns eben wirklich weit, in gewisser Hinsicht doch weit weg sind oder eben nicht so leicht zu verstehen sind. Das Visionäre haben wir gerade angesprochen und auch kritisch kommentiert. Aber jetzt würde ich doch noch mal gerne zurückkommen auf diese Frage nach seinem Erfolg. Er wurde in 57 Sprachen übersetzt und hatte Auflagen von über 45 Millionen Exemplaren weltweit. Wir haben jetzt diese verschiedenen Punkte genannt, aber ist das wirklich sozusagen das Rezept für seinen großen Erfolg auf der ganzen Welt? Herr Wasner, was denken Sie?
Ich kann das nicht wirklich sagen. Vielleicht ist da eine Sehnsucht drin, dass jemand mal wirklich frei über die Zukunft denkt. Das würde ich jetzt mal so als erste Hypothese sehen. Und dann etwas, was mir eben auch bei dem, was Frau Gehring gesagt hat, noch aufgefallen ist. Also was mich bei Lem immer so begeistert hat, war die Zuversicht vielleicht oder dieses zumindest, dass er, also er denkt in katastrophischen Kriterien, aber gleichzeitig, es endet nie wirklich so, dass man denkt, ja, die Welt geht unter oder irgendwie so etwas, sondern es ist eine Warnung. Es sind fremde Planeten, die sich selbst vernichtet haben, aus denen wir als Menschen was lernen können. Es ist ja in der Summa Technologiae, in seinem theoretischen Hauptwerk, da heißt es ja dann auch, wir denken oft, dass die Menschheit ausstirbt, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht so kränkelnd, wie wir ins Ziel kommen irgendwann. Und dieses nie die Hoffnung verlieren lassen, aber auch nicht naiv sein. Ich glaube, das ist das, was man spürt beim Lesen, was ihn vielleicht auch dann bekannt hat werden lassen.
Ich glaube, was man schon erstmal einfach auch sagen muss, er erfüllt auch einfach die Erwartungen an das Genre. Es sind Heldengeschichten, sie sind super spannend. Es gibt enorm plastische Schilderungen, also es sind sozusagen Bücher auch fürs Auge, was man erfährt von fremden Szenarien auf fremden Planeten oder vielleicht auch in Innenräumen, in mentalen oder sonstigen Innenräumen, ist enorm plastisch geschildert.
Es ist haben Sie da Beispiele?
Naja, also wenn Sie den ersten Teil von Fiasco lesen, da bewegt sich der Protagonist in einem großen Großschreiter, heißt das Ding auf Deutsch, also in einem gigantischen roboterartigen, kranartigen Geschöpf durch einen Wald. So von heißt das, aber es ist kein Wald. Es besteht aus kristallisierten Strukturen, bricht letztlich ein und verunglückt da. Es ist unglaublich über Seiten schön geschrieben. Es findet sich eigentlich in ganz vielen Lemm-Büchern finden sich enorm dichte und sprachlich tolle Beschreibung. Ich würde, leider verstehe ich kein Polnisch, ich würde das sehr gerne mal in der Originalsprache lesen und verstehen können. Es wird mir in dem Leben nicht gegeben sein. Das ist also auch noch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, in die Zeit passte auch, dass Lem ein Autor ist, der Artefakte entdeckt hat, der die Faszination durch Artefakte entschlüsselt, beschrieben und erlebbar gemacht hat. Also Technik sagt man gerne, aber was wird denn beschrieben? Es werden Personen, meistens Männer beschrieben, die sozusagen stumm mit Geräten, mit ihrer Maschinerie, mit ihren Steuerungsaggregaten, teilweise mit Robotern irgendwie im Dialog unterwegs sind. Das heißt also, in einer Welt, die karg ist und die besiedelt ist von Artefakten, von interessanten Artefakten, die sind meistens auch irgendwie unzulänglich, oft kaputt, manchmal gefährlich, aber mit denen zu interagieren, zu verstehen, wie man das, was nicht funktioniert, fremd funktioniert, aus dem Ruder läuft, wie man mit dem trotzdem umgeht. Das sind sehr oft die Grenzzustände der Lemmschen Protagonisten.
Und sei es nur eine Stubenfliege, die auf einmal im Raumschiff rumfliegt oder so.
Zum Beispiel die Stubenfliege, aber eben auch veraltete Geräte, die wieder in Gang gesetzt werden müssen, die auch der
den Verwaltungsakten
durchaus
verloren
lieb
gehen.
Das heißt also, die Entdeckung des Dings als Faszinosum, jenseits der Frage, ist es Natur oder ist es Kultur? Also als was Drittes, jenseits davon, als fast gegenüber, als Aktant, würde man heute vielleicht sagen. Das, glaube ich, ist etwas, was in der Luft lag und das hat Lem auch meisterhaft nahegebracht.
Herr Wasner, ich höre schon, Sie können da, glaube ich, nur beipflichten bei den starken
ganz,
Bildern.
Ganz wunderbar. Ich habe da jetzt auch gerade gedacht, dass diese Normalität in der Zukunft, die da beschrieben wird, natürlich ganz viel Faszination ausübt. Und dann auch diese Denkbewegung. Also es gibt ja neben Solaris, ich glaube, das zweite wirklich bekannt gewordene Ding ist, dann gibt es sie, Mr. Johns. Die Geschichte von einem Mann, der in Autorennen so sehr verunglückt ist, dass er nur noch aus Prothesen besteht und die Firma fordert jetzt einfach die Herausgabe sämtlicher Prothesen, also sozusagen das Eigentum an ihm. Und das ist dann eine so grotesk-komische Erzählung und gleichzeitig ist es auch eine sehr, ich glaube, dass es auch eine sehr philosophische Frage ist oder wer bin eigentlich ich? Und solche Fragen, da findet er immer sehr passende Bilder dafür.
Ist auch eine Kritik am Kapitalismus, am Eigentumsbegriff, an bestimmten Konzernstrategien. Also das ist eine augenzwinkernde Geschichte, die ich durchaus auch als Systemkritik lesen würde.
Wobei dieses Gibt es die Mr. Johns ja wahrscheinlich eine Geschichte ist, die gar nicht so von den starken Bildern, sondern eher von so einer Art juristischen Herangehensweise oder so einem detektivischen ausgeht. Herr Wasner? Fragezeichen.
Das ist ja immer dieses Ding bei ihm. Also weiß nicht, weil auf der einen Seite ist da natürlich dieses juristische, die verwaltete Welt, die ja auch da eine Riesenrolle drin spielt. Wie finanziere ich so etwas? Wie läuft die Ökonomie bei sowas? Wie viele Verwaltungsakte brauche ich? Welche Richter sind zuständig? Das ist das eine. Das andere ist natürlich dann die Kapitalismuskritik, die da bei Stanisław Lem ganz oft eine große Rolle spielt. Es gibt auch so einen Kampf zwischen zwei Waschmittelkonzernen in den Sterntagebüchern, die sich immer wieder überbieten in noch mehr denkenden Maschinen.
Waschmaschinen, ne? Waschmaschinenkonzern ist das in den Sterntagebüchern, meinen Sie? Sie haben Waschmittelkonzern gesagt.
Ach so, Entschuldigung, Waschmaschinen natürlich.
Genau, ja.
Entschuldigung. Und Waschmaschinenkonzern.
Das ist sehr schön, ja.
Und es sind ja immer diese seltsamen, diese seltsamen Vermischungen, oder ja, seltsam sind diese Vermischungen nicht, aber dieses Nachdenken darüber, was ist der Mensch, was macht die Technik mit ihm, ist die technische Evolution wichtiger als die soziale Evolution? Gehen wir, verändern wir unsere Kultur durch die Technik oder verändern wir die Technik durch unsere Kultur? Diese Frage ist ja da immer so die, die drin eine Rolle spielt.
Herr Theisson, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel den Prothesenmensch bei Herrn Jones oder die intelligenten Waschmaschinen, die ja irgendwie dann schönen Frauen und schönen Männern nachgeahmt werden und zum Ehebruch verführen und die Politik beeinflussen und Banden bilden. Was sind denn das für Themen, die er da eigentlich verhandelt? Was möchte er auch wirklich damit bezwecken mit diesen Themen? Wo will er da hin?
Also, wenn ich es mal ein bisschen bündeln kann. Es ist so, dass wir bei Lem, ich glaube, daran hängt auch Lems Erfolg, den ich für das Aufkochen einer Unterströmung halte. Was wir da sehen, ist tatsächlich, dass jemand Gespür hat für das Bewusstsein der Dinge. Also, ich gebe ein Beispiel im Futurologischen Kongress. Ich komme oft auf den zu sprechen, weil es da so viele schöne Beispiele gibt. Wird ein Phänomen gesichtet, das nennt sich ein Simulat. Ein Simulat ist ein Nicht-Existierendes, das zu existieren vorgibt. Das kann man sich jetzt mal durchdenken, was das bedeutet.
Ein Nicht-Existierendes, was zu existieren vorgibt.
Genau, das ist ein Simulat. Und dieses Bewusstsein, dass unser Gegenüber, ob das jetzt ein Simulat ist, eine Halluzination, eine Waschmaschine, was ich hier im Studio habe, ein Mikrofon, das alles eben nicht unserem Bewusstsein unterworfen ist und sich unseren Vorstellungen fügen muss, sondern dass uns da etwas entgegenkommt, was uns wiederum ganz anders wahrnehmen, denken kann, was auf unsere Gesellschaft, und jetzt sind wir bei Ihrer Frage, einwirkt, dass unsere Gesellschaft selbst technologisiert ist, nicht wie das in der Summe Technologie eigentlich ausgebreitet ist, und zwar technologisiert nicht, dass sie sich eben Technik verschafft und sie gebrauchen kann, sondern dass die Technik selbst wieder Gesellschaft schafft und umschafft, dass Gesellschaft also gar nicht in der Lage ist, und das ist natürlich das große Problem, was sich im Sozialismus stellt, dass diesen Prozess einfach unbefangen zu steuern, sondern dass sie selbst mitgesteuert ist, dass sie also in einem Kreislauf eingeschlossen ist mit der Technik, die sie benutzt, und die Technik sich auch über sie revolutioniert. Das ist eigentlich die Message, die wir hier haben, und da kommt es zu ganz, ganz interessanten Querschnitten. Wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel, was für einen Begriff von Maschine haben die Franzosen in der Zeit, also wenn wir jetzt an sowas denken wie Deleuze, Guattari, dass es nicht nur Waschmaschinen sind oder eben, was weiß ich, Raumschiffe, sondern dass es darum geht, dass alles, was unsere Wünsche betrifft, eigentlich auch maschinell erfolgt, in dem Sinne, dass wir da keinen Bewusstseinsanteil dran haben, dass es gesteuert ist, dass es sich wiederholt, dass es triebhaft werden kann. Das wird dort anders ausgefaltet. Ne? Bei Lem ist es ganz eindeutig so, dass diese Literatur eigentlich ein Bewusstsein atmet, das von der anderen Seite kommt und dessen wir nicht Herr werden können. Und das macht im Grunde es ganz schwierig, Technologie unter Kontrolle zu bringen, Dinge zu erfinden, die nur uns dann dienen. Ja, das können wir eben nicht, sondern wir scheitern regelmäßig daran, dass die Technik sich uns entzieht wiederum. Und das ist natürlich auch ein klassisches Sci-Fi-Thema, könnte man sagen. Und man kann dann zu Asimov noch zurück oder sowas, aber das ist ja nicht seine Linie.
Ich glaube, ich möchte gerade mal protestieren. Ja. Ich habe Schwierigkeiten, jetzt zum Beispiel das Thema, wie sieht der Blick auf Technik aus, was meint Maschine und so weiter, mit Blick jetzt auf Einzelsujets wie die Waschmaschine oder wie auch immer zu beantworten und dann zu sagen, naja, Lem sieht das so oder sieht es anders als Deleuze-Guattari.
Hat ja auch niemand eingefordert.
Mir schien es schon, ich bin jetzt die Philosophin, die für literaturwissenschaftliche Argumente eintritt, aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, wenn wir über Sujets reden, sich klarzumachen, in welchem Kontext und mit welcher Idee präsentiert Lem diese Sujets. Und da sind natürlich die bewusst skurrilen, schnurrigen, ironischen, explosionsartigen Texte à la futurologischer Kongress oder diejenigen, die ausdrücklich sogar Märchen heißen, etwas anders zu lesen, als diejenigen, die ja diese Reisen in die Fremdheit oder aber einfach auch so eher theorienahe Reflexionsspiele zum Ziel haben. Und da werden dann auch andere Maschinen und andere Maschinenverhältnisse präsentiert. Also, wenn man jetzt mal ein krasses Gegenbeispiel zur Waschmaschine nimmt, Golem, das Buch Golem, da werden wir als Leserinnen und Leser sozusagen in den Kopf eines Rechners versetzt, der über uns redet. Da geht es auch um Maschinen, wenn man so will. Und das ist aber eine ganz andere Herangehensweise. Von daher wiederum auch Deleuze-Guattari verwenden die Maschine als Metapher und haben da sozusagen bestimmte Bezüge zu Marx und Freud im Auge. Also ich weiß nicht, ob wir da so richtig beiden Seiten gerecht werden. Meiner Lesart nach ist es doch immer wieder verblüffend, wie es Lem gelingt, und ich bewundere ihn eigentlich, wie er das von der einen Seite des Eisernen Vorhangs her geschafft hat, selbst Erzählungen, die zum Beispiel in den USA spielen, ja, irgendwo in der Wüste, Nevada, militärische Sicherheitskomplexe, irgendwas wird da aufgefangen aus dem Weltall und muss entschlüsselt werden. Also da werden sozusagen Westmilieus imaginiert und geschildert, auch ironisiert, auch kritisiert, ohne dass ich jetzt da sagen würde, naja, da sieht man halt, wie jemand aus dem Osten sich das damals vorgestellt hat, sondern er hat dem Anspruch nach ganz bestimmt versucht, für beide Seiten des Eisernen Vorhangs sozusagen angemessen und treffsicher zu schreiben und auch beides zu ironisieren und zu thematisieren. Also sowohl die sowjetische oder dem Sowjetreich irgendwie aufgegebene Sicht des Wirklichen als auch die im Westen favorisierte. Er versucht das teilweise ja sogar gegeneinander zu fahren. Das würde ich, glaube ich, sagen, ist ein Anspruch, und in Teilen gelingt das auch. Man müsste es an Beispielen diskutieren, aber einfach nur zu sagen, naja, da haben wir jetzt so eine typische Ostsicht auf Maschinen, halte ich für falsch.
Hat da keiner gemacht.
Okay, das würde mich gleich interessieren. Also wie wichtig ist es denn, diese Person und die Biografie Lems zu verstehen, um auch sein Werk zu verstehen, Herr Wasner, was denken Sie?
Also als ich es gelesen habe, habe ich es rein wegen der Geschichten gelesen. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Ich habe erst ganz spät erfahren von der jüdischen, galizischen Herkunft Lems, von den Erfahrungen, die er machen musste, von dem Leben habe ich jetzt erst in einer Biografie von Alfred Gall, die das einfach auch mal zusammenfasst, wie dieses Leben gelaufen ist, was sehr spannend war. Aber es war nichts, was mich je wirklich interessiert hat vorher. Das war nicht das Ding. Was ich spannend fand, war dieser Umgang tatsächlich mit dem Eisernen Vorhang, dass er über die Frage der verwalteten Welt, über die Frage der Technik tatsächlich es geschafft hat, einfach Ost und West gleichermaßen zu behandeln. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es hier um einen Ost-West-Konflikt im großen Ausmaß geht. Wobei natürlich, also ich komme aus einem eher linken Elternhaus, dieses Thema der Kapitalismuskritik einfach für mich auch ein westliches Thema war. Also das ist natürlich bei ihm immer vorhanden, nicht nur in den Waschmaschinen, sondern es gibt ganz oft dieses Thema der Kapitalismuskritik bei ihm.
Also er hatte ja ein sehr entbehrungsreiches Leben. Er hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Vor allem hat er es ja auch geschafft, als Jude aus dem Ghetto zu fliehen und sich auch zu verstecken. Haben diese Erfahrungen, Herr Tyson, sein Schaffen beeinflusst? Oder ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, diesen Teil auch sich vorzunehmen?
Schwierig. Also ich finde, es ist wichtig zu wissen, aber ich frage es, ob das was nützt für die Lektüre dieser Texte. Also was es da mitgibt. Weil sobald ich jetzt sagen würde, ich identifiziere dieses Phänomen mit Nationalsozialismus oder mit Verfolgung und führe es auf die Biografie zurück, dann gibt mir dem so einen Schlüsselcharakter. Ich glaube, das wird dem Werk gar nicht so richtig gerecht. Was ich interessanter finde, ist tatsächlich, wir haben ja vorhin über den Erfolg gesprochen von Lem, dass das jemand ist, der eigentlich, man könnte sagen, aus einer bestimmten wissenshistorischen Lage, nämlich Rezeption eigentlich von Technikphilosophie, in einer Welt, in der im Grunde erstmal jetzt auch ein Cut ist, ne, wo man sagt, man muss sich dann überhaupt erstmal Informationen beschaffen, wie komme ich an die Zeitschriften ran, wie komme ich an die neueste kybernetische Forschung ran, eine Wissenschaft.
Im Sozialismus meinen Sie,
genau. Die ja erstmal im Sozialismus auch diskreditiert wurde, Kybernetik. Und von dort aus im Grunde erzählend und reflektierend eine eigene Position zu finden, die tatsächlich die Blöcke übergreift. Das ist eigentlich, finde ich, das ist die Leistung. Und dann, man kann dann darüber diskutieren, also wie er dann natürlich auch später zwischen den Welten umherfährt. Es ist ja tatsächlich der, man könnte sagen, der Autor aus dem Ostblock, der im Westen wahrscheinlich die größte Verbreitung und Anerkennung auch genossen hat in seiner Zeit. Das ist tatsächlich was Bemerkenswertes. Die, man könnte sagen, Herkunft, Familienhaus, Verfolgung und so weiter ist wichtig zu wissen. Ich sehe es tatsächlich nicht als jetzt ja ein Schlüssel, um dieses Werk zu verstehen.
Was ja trotzdem noch ein Blick auf die Biografie, was ja doch auffällt, seinen letzten Roman hat er, ich glaube, 1986 geschrieben, Fiasko muss das gewesen sein, und danach hat er sich bis 2006, also es sind ja doch einige Jahre, hat er sich eher aufs Theorieschreiben verlegt. Und wenn man Interviews mit ihm liest, aus den späteren Jahren vor allem, dann wirken die wirklich sehr pessimistisch. Jetzt frage ich tatsächlich mal in die Runde, ist das wirklich eine richtige Diagnose? War er von vor allem in seiner späten Zeit zum Pessimist geworden? Oder stimmt es nicht so ganz?
Zum einen stimme ich auch nochmal zu. Ich würde auch nicht über die Biografie den Weg ins Werk suchen. Zumal Lem auch sehr, sehr viel gelesen hat. Das heißt, ein Stück weit tatsächlich sozusagen als Bürger von Bibliotheken schreibt, auch unglaublich viel Science-Fiction-Literatur, auch englischsprachige, gelesen hat und durchkommentiert. Die letzten Jahre, die teilweise ja auch von so Statements geprägt sind, wo er schon so ein bisschen Rückschau hält auf sein Werk, auf seine Rolle und so weiter, sind zumindest auch, scheint mir, davon geprägt, dass er sich missverstanden gefühlt hat. Das mag jetzt vielleicht ein Altersphänomen sein, dass man sich immer missverstanden fühlt, wenn man älter wird, aber ihm war sehr wichtig, dass er nicht nur Literatur produziert, sondern tatsächlich Gegenwartsanalysen und sowas wie Theorie. Und er kommt aus einer Welt, in der man da nicht Theorie, sondern eher Philosophie gesagt hat. Und dieser Anspruch, dass die Teile seines Werks, also die skurrilen, komischen, verspielten Sachen, die sehr ernsthaften, drastischen, romanhaft angelegten Dinge, aber auch die theoretische Literatur oder in theoretischer Absicht produzierte Literatur, dass die zusammengehören und zusammen ja so ein ganz eigenes Profil eigentlich stiften sollen. Er hat sich dann als Philosoph bezeichnet, was immer das jetzt genau heißen soll. Dieser Unterschied, dieser gewisse Unterschied, dass auch die Dinge zusammengehören und dass eben der theoretische Anspruch oder der intellektuelle Anspruch oder wie auch immer man das genau nennen soll, vielleicht so eine Art metawissenschaftstheoretischer und metakulturtheoretischer Anspruch, dass das eigentlich ein Stück der Witz ist. Das, was ihn sozusagen, what makes him tick oder what made him tick, das hat er versucht, auf die letzten Meter in den letzten Jahren auch nochmal durch Selbstkommentare und so weiter deutlich zu machen. Und da spürt man so eine gewisse Ungeduld, dass er zunehmend halt als super Romanschriftsteller, der Hollywood-Stoffe liefert und so weiter, rezipiert wird, großen Erfolg hat, aber Erfolg eigentlich nicht in der Form, wie er es haben will. So interpretiere ich diese pessimistischen Statements ein Stück weit.
Bitte? Ja. Ich glaube auch, ich würde mich da anschließen, und was man sich ja mal vor Augen führen kann, also er hört 89 auf, Belletristik zu schreiben, da ist er 68 Jahre alt, ne? Das ist mal das Erste, also es ist niemand, der quasi in der Mitte seines Lebens jetzt auf einmal unterbricht, sondern der hat ja schon ein Alter. Und es ist erstmal eine Einsicht, die vielen Autorinnen und Autoren fehlt, dass man eigentlich nicht, wenn man mal viel geschrieben hat, immer weiterschreiben muss, sondern dass man auch mal sagen kann, okay, das war's jetzt vielleicht. Man muss nicht immer produzieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, und ich glaube, da stimme ich Frau Gehring auch zu, dieses Schweigen, ja, die letzten 17 Jahre seines Lebens, gibt dem im Rückblick, dem Werk, das davor war, nochmal eine andere, ja, Stellung oder auch einen anderen Charakter, weil es nämlich auch heißt, es geht nicht darum, jetzt so einen Künstlermythos aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum zu sagen, man kann das, was ich sage, auch anders sagen und das, was ich gesagt habe, hat einen bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit und auch in einem bestimmten, man könnte sagen, wissenshistorischen oder wissenspoetischen Kontext. Und wenn eine Zeit ist, in der das nicht mehr so funktioniert, ja, oder in der andere aufgefordert sind, etwas zu tun oder andere Fragen wichtiger werden, dann ist es nicht die Aufgabe, diese Fragen weiter und weiter und weiter zu treiben, sondern ich habe es gesagt. Man kann sich auch begnügen damit und kann dann eben publizistisch schreiben und das reicht dann auch. Also das heißt, er selbst ordnet sein Werk, denke ich, tatsächlich auch sehr diskursiv, kontextuell ein und sagt dann eben ab einem bestimmten Punkt, okay, ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen und jetzt können dann andere.
Herr Theisson, das ist doch schon ein großer Schritt, einfach dann irgendwann nach solchen Welterfolgen zu sagen, ich schreibe jetzt nicht mehr Fiktionales.
Das ist ein starker Gestus, aber starker Gestus, den wird man sich natürlich bei anderen Leuten auch oft wünschen.
Ist er deswegen auch ein Philosoph? Also es gibt ja, ich habe einen Buchtitel gefunden, Philosoph des Science Fiction. Trifft das den Punkt, Herr Theisson?
Da müsste man natürlich jetzt die Philosophin fragen, ob man das darf.
Ja, ich dachte, ich frage jetzt mal die Literaturwissenschaft zuerst.
Ich habe ja auch mal Philosophie gemacht. Also es gibt ja quasi kein Patent auf Philosoph, wer sich Philosoph nennen darf oder genannt werden darf. Das ist ja nicht so stark gebunden. Ich würde sagen, es ist jemand, der erzählt, um beim Erzählen zu denken und denken zu machen. Und wenn wir das Philosophie nennen wollen, ich würde das durchaus so sagen, kann man diesen Titel gebrauchen. Ja, es ist ja weder ein Makel noch jetzt irgendwie eine riesige Überhöhung, sondern es ist einfach jemand, wo man sagen kann, das ist sehr intelligente Literatur, sehr intelligente literarische Imagination, die wir da vor uns haben. So würde ich es formulieren.
Er zeigt auch damit, dass Literatur einfach mehr ist als schöne Geschichten erzählen, sondern dass in diesen Geschichten wirklich die Welt erklärt wird. Also da habe ich auch, glaube ich, gar keine Trennschärfe zwischen Philosophie und Literatur, in dem Sinne, dass es beides natürlich große Gedanken behandelt.
Ich denke auch, ist ein großes und auch weiches Etikett, ist sowas wie Wirklichkeitswissenschaftler. Und da treffen sich Philosophie und Literatur und vielleicht auch noch andere Genres. Also eine Essayistik, die weder das eine noch das andere wirklich sein will. Und vielleicht auch diese Regung, ja, sowas wie so eine Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsanalytik zu betreiben, weil Wissenschaft wie auch Technik für unsere Gegenwart so wichtig sind. Also ich finde, das wäre jetzt eine Frage an die Literaturwissenschaftler, sehr spannend, die beiden Bände Fantastik und Futurologie von ihm. Das sind ja Theorien übers Schreiben von Science Fiction und zwar nicht verstanden als Science Fiction Literatur, sondern in einer bestimmten Weise Science Fiction als Kunstform, als denkende Kunstform und Kunstform, die sowas ja fast so wie so ein hegelianisches Projekt verwirklichen kann, also alles letztlich in sich aufzunehmen. Diese beiden Bände sind, nach allem, was ich gelesen habe, ziemlich durchgefallen in der Literaturwissenschaft. Wenn man die liest, sieht man auch sofort, das sind keine literaturwissenschaftlichen übrigens, eine aberwitzige Abfolge von Kapiteln, wo er in ganz neuen Drehungen immer wieder neu auch zu reflektieren und einzuordnen versucht, was er selber tut. Das ist vielleicht noch so ein Schloss, in das man mal einen Schlüssel stecken könnte, um ihn umzudrehen. Was ist mit diesen beiden Bänden eigentlich für ein Statement gesetzt?
Ja, wenn der Literaturwissenschaftler kurz antworten darf. Ja. Also es stimmt tatsächlich, die sind ziemlich durchgefallen. Ich benutze sie in der Einführungsvorlesung gleichwohl. Also ich versuche, ihn zu retten. Dort, was nämlich ganz großartig gemacht ist bei Lem, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Genre überhaupt natürlich lange so verpönt war und als so eine Paraliteratur galt, ist diese ganze Ontologie der Fantastik, die Lem entwickelt. Das ist einfach...
Ontologie der Fantastik, ja, das könnten Sie vielleicht nochmal erklären.
Ich kann es sagen, also die, das ist halt die Überlegung, wenn ich in bestimmte Welten erzählend hineingehe, ja, also das Billige, was wir uns ja vorstellen, ist ja, Fantastik heißt, es ist irgendwie alles möglich. Ja, also Tische fliegen, Männer programmieren, was weiß ich, Vögel können sprechen, also alles kann gemacht werden, wie es will. Und was Lem macht, das ist genau das Gleiche eigentlich wie in seinen Erzählungen, im Gestus. Er geht diesen ganzen Dingen lesend und theoretisierend, also er liest auch Philip K. Dick und so Sachen dann währenddessen, nach und zeigt, welche Dinge sind in welchem Genre der Fantastik, in welchen Welten möglich und welche sind nicht möglich. Es ist nämlich nicht so, dass alles möglich ist, sondern bestimmte Dinge gehören zur Logik des Märchens, gehören zum Beispiel zur Logik des Horrors, gehören zur Logik einfach des Fantastischen. Ja, und das kann man wunderbar übertragen, weil heute die Studierenden ja alle viel Netflix gucken und Stranger Things, da kann man wunderbar zeigen, warum funktioniert diese Welt so und warum nehmen wir was so wahr, was ist möglich, was ist nicht möglich. Das kann man mit Lem wunderbar ausfalten, ja, weil er tatsächlich, das nennt sich eben die Ontologie der Fantastik, dass er sagt, was kann in einer Welt geschehen und wo wäre ein Verstoß gegen das Erzählen in dem Moment zu sehen. Und wenn es einen Verstoß gibt, ist es störend oder ist es nicht störend, das hängt dann vom Genre ab. Und ich halte das immer noch, diese zwei Bände nutze ich sehr intensiv. Sie haben tatsächlich, glaube ich, jetzt im Fach, also in meinem Fach, sind sie tatsächlich an den zeitgenössischen Debatten so vorbeigeflogen. Man kann es aber wieder einfangen.
Ich würde jetzt gerne einen Punkt aufgreifen, nämlich die Tatsache, dass Sie gesagt haben, naja, dass man dieses Zukunftsdenken sich so denkt, dass man, dass nicht alles möglich ist, sondern dass es immer so eine begrenzte Zahl oder einfach vielleicht so ein Paradigma gibt, eine Idee, die man dann aber in einem Zukunftsszenario ganz durchdekliniert, zum Beispiel, dass man sagt, dass eben Menschen nicht nur sprechen können, sondern auch Gedanken übertragen und dann nicht alles andere auch noch möglich ist, sondern eben man dieser einzelnen Idee folgt. Das ist ja eigentlich so eine Art Grundlage, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der Zukunftsforschung heute. Herr Wasner, hat er da eigentlich irgendwie so eine Art von ja, Zukunftsdenken auch vorweggenommen, was heute vielleicht nochmal weiter verbreitet ist?
Ja, also ich denke an Lem oft in Zusammenhängen heute, die wieder so eine Art Fortschrittsoptimismus oder Pessimismus haben. Also wir denken heute, habe ich das Gefühl, mehr über die Zukunft nach, als wir das zum Beispiel in den 90er Jahren vielleicht gemacht haben oder in den Anfang des Jahrtausends jetzt. Wir haben das Gefühl, wie gesagt, die Welt ist gefährdet, die Welt erlebt eine technische Revolution, die ganz, ganz gewaltig ist. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, bei dem Lem irgendwie mit seinen Denkbewegungen durchaus auch helfen kann und auch ein bisschen den Horizont erweitern kann. Gleichzeitig gebe ich Herrn Tyson völlig recht. Also tatsächlich sind viele Debatten, die wir jetzt gerade über die Zukunft führen, ohne Lem geführt worden, obwohl sie in seinem Werk eine ganz große Rolle spielen. Aber wie gesagt, das hat ja auch Frau Gehring gesagt, also das muss man nicht. Man muss nicht immer ihn als Propheten loben, sondern es ist einfach tatsächlich eine sehr interessante Lektüreerfahrung, die er macht.
Frau Gehring, was kann man von Lem über die Zukunft lernen? Vielleicht mal so rumgefragt.
Dass schon dieses Wort zu verwenden und sicher zu sein, dass das so eine stabile Kategorie ist, wie so eine Art Garagentor, in das wir so hineinfahren, so, dass das schon fraglich ist. Die gesamte Zeitstruktur, die wir zugrunde legen, wenn wir sagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, steht bis zu einem gewissen Grad in Frage. Jedenfalls, wenn Zukunft das sein soll, zu dem wir uns in irgendeiner Form verhalten oder auf das wir zugreifen wollen oder dergleichen. Also an dem Punkt ist Lem natürlich mit allen Wassern gewaschen, was auch das Problem Zeitlichkeit angeht und die Spannung zwischen Lebenszeit und Weltzeit und solchen Dingen. Also einfach mal so Zukunft als da drüben, da vorne und wir fliegen mal hin und gucken uns das an und fliegen wieder zurück. Also so funktioniert das nie bei Lem. Das heißt also die Erwartung, dass wir über Künftiges irgendwie kraftvoll und von Gewissheiten getragen reden können, wird von vornherein eingeklammert. Nicht, weil jetzt alles komplett wild und fantastisch anders sein könnte ab morgen, sondern weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass die beunruhigenden, befremdlichen, vielleicht auch vielversprechenden Dinge an ganz anderen Stellen losgehen und ganz anders aussehen, als wir das erwartet haben.
Das war das SWR2-Forum, Meister der Science-Fiction, 100 Jahre Stanisław Lem. Ich bedanke mich bei den Gästen, Professor Dr. Petra Gehring, Philosophin, Technische Universität Darmstadt, Professor Dr. Philip Tyson, Literaturwissenschaftler, Universität Zürich, Alexander Wasner, SWR-Kulturredakteur. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.